Ja, lasst uns heute einfach unsere Bibeln wieder aufschlagen im Philipperbrief und dort in Kapitel 3. Wir sind dort in dem hinteren Teil des dritten Kapitels, dort die Verse 17 bis 21, möchte ich euch vorlesen, um euch daran zu erinnern, womit wir uns beschäftigen. Der Text, mit dem wir uns vor über ein paar Wochen schon befasst haben, spricht von dem großen Anliegen, das wir als Kinder Gottes haben, nämlich so wie Christus zu sein, von dem Streben, das uns ausmacht, das Streben nach dem Kampfpreis. Lasst mich das kurz euch in Erinnerung rufen. Ich lese Philipper 3, 17 bis 21. Paulus schreibt: Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Der Predigttext für heute sind die Verse 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber, im Kontrast zu dem, was wir gerade gelesen haben, ist im Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit, der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wenn wir diesen Text uns jetzt anschauen, lass uns den Herrn dabei um seine Hilfe bitten. Herr, wir danken dir, dass dein Wort nicht vergeht. Alle deine Verheißungen, deine Zusagen sind gewiss, wie wir das auch in Jesaja 62 gelesen haben. Herr, du wirst das, was du zusagst, einhalten. Wir danken dir auch für die Verheißung, dass wir eines Tages verändert werden in das wunderbare Bild deines Sohnes, lieber Vater. Wir sind so dankbar, dass das tatsächlich eintreffen wird. Wir danken dir, dass du uns immer wieder hilfst, uns auch neu zu fokussieren auf das, worauf es wirklich ankommt. Hilf uns dabei in einer Welt, die alles Mögliche anbietet und uns ablenken möchte von dem Eigentlichen. Hilf uns beim Auslegen deines Wortes, beim Hören und beim Reden. Zu deiner Ehre. Amen. Und wenn wir in den Text noch etwas weiter zurückgehen zu Vers 14, dann kommen wir zu dem Schlüssel dieses Abschnittes. Paulus schrieb dort: Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir reden also nochmals von dem Streben nach dem Kampfpreis, vom Streben nach dem Ziel, nämlich euer Leben als Christen so zu führen, dass nach außen hin sichtbar wird, dass eure einzige und größte Leidenschaft darin besteht, wie Jesus Christus zu werden. Wir erinnern uns, das ist der Preis, das ist das Ziel, für das Paulus gelebt hat und wofür wir als Kinder Gottes auch leben wollen. In Vers 8 sagte Paulus: Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich was? Ich Christus gewinne. Und dann in die Verse 10 und 11 sagte er: Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und das brachte ihn schließlich zu den Versen 13 und 14, wo er sagte: Eines aber tue ich, ich jage auf das Ziel zu. Und ihr erinnert euch, dass das Leben von Paulus darin bestand, nach Christus Ähnlichkeit zu streben. Das haben wir in dem Abschnitt bereits beobachtet. Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass Christus Ähnlichkeit das ist, wonach jeder Gläubige streben muss. Das ist die einzige, die wesentliche Pflicht eines jeden Christen. Wenn wir unser Christenleben, unser Leben als Christen auf diesen Punkt reduzieren, dann habt ihr nichts falsch gemacht. Das ist genau das, wozu wir berufen sind. Allerdings leben wir in einer Zeit der Unverbindlichkeit und einer Gesellschaft, die im Hier und Jetzt ihre ganze Erfüllung sucht. Es ist wirklich eine Zivilisation, der es mehr um angenehme Gefühle geht, als um Produktivität, um irgendwas zu leisten. Komfort ist uns deutlich wichtiger als Leistung. Und ich glaube, dass diese Art der Kultur tatsächlich heute faule, träge, verwöhnte Menschen hervorgebracht hat. Und unser Bundeskanzler, ich möchte nicht politisch werden, aber unser Bundeskanzler Friedrich Merz brachte es auf den Punkt, als er sagte, wir werden in Zukunft in unserem Land mehr leisten müssen. Wir sind zu einem Wohlfühlclub geworden. Diese Kultur lässt sich zum Beispiel anhand der zunehmenden Obdachlosen feststellen. Es zeigt sich, wie viele Menschen überhaupt nicht daran interessiert sind, produktiv zu sein oder sich irgendwie zu bemühen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich schnell auf wirklich nichts zubewegt. Sie ist nicht interessiert, irgendwie produktiv zu sein. Wir leben in einer Gesellschaft, die mehr den persönlichen Komfort hervorhebt als alles andere. Menschen wollen keine Verantwortung, sie wollen keine Rechenschaftspflicht und sie sind auch dabei auf der Suche, immer wieder angenehme Gefühle zu haben, statt irgendetwas zu leisten. Und dieses Denken prägt und breitet sich auch in unseren Gemeinden aus. Denkt nicht, oh ja, das ist unsere Kultur, das geht uns nichts an. Doch, wir werden gekennzeichnet und geprägt von unserer Kultur, die um uns herum ist. Viele Gemeinden leiden heutzutage an einer schrecklichen Apathie. Sie sind völlig teilnahmslos und völlig mangelndes Engagement ihrer Glieder. Gemeinde ist für viele eine willkommene Hinzufügung zu ihrem Leben. Und ich befinde mich auch immer dort, wenn es gerade etwas Besseres gibt, wenn es nicht gerade irgendwas Besseres auf meiner Agenda gibt, dann gehe ich auch in die Gemeinde. Ist euch das mal aufgefallen? Einige kommen nur, wenn es, naja, ich habe einfach nichts vor, das wäre ja auch mal ganz interessant, da sind ja auch nette Leute. Das ist nicht Gemeindeleben. Und wir haben vergessen, dass wir in einem geistlichen Krieg sind. Und dass wir als Soldaten Jesu Christi seine Rüstung tragen und mit seinen Waffen kämpfen müssen. Und während dieses Kampfes sind wir dabei und sind wir darum bemüht, Christus ähnlich zu werden. Wir verfolgen nämlich genau dieses Ziel. Das ist das Ziel und das ist der Preis, den Gott uns am Ende unseres Lebens auch geben wird. Und Paulus weist in Vers 17 auf einige Elemente hin, die bei diesem Streben nach dem Kampfpreis äußerst wichtig sind. Erinnert euch noch daran, das erste Element war, dass wir Vorbilder nachahmen sollen. Er sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild gehabt habt. Anders ausgedrückt müssen wir beim Streben nach Christusähnlichkeit jemanden haben, den wir nachahmen können. Jemanden, der uns zeigt, wie wir danach streben sollen. Und darin besteht auch die Aufgabe christlicher Jüngerschaft und geistlicher Leiterschaft, Vorbilder nachzuahmen. Das zweite Element, das wir gesehen haben und nicht nochmal im Detail beleuchten, was wir beim letzten Mal gesehen haben, ist die Identifizierung von Widersachern auf dem Weg der Christusähnlichkeit. Erinnert euch an die Feinde des Kreuzes? Vers 18 und 19 haben von den Feinden des Kreuzes gesprochen. Diese Widersacher müssen wir nicht nur entlarven, erkennen, sondern auch meiden, weil ihr Ende das Verderben ist, ihr Gott ist der Bauch und sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Und deshalb können sie euch auch nicht auf richtigen Weg leiten. Bitte denkt an das, was ich euch letztes Mal dazu gesagt habe, was Paulus dazu schreibt. Sie sind Feinde des Kreuzes, geben sich aber als solche nicht zu erkennen, sondern vielmehr geben sich als Freunde des Kreuzes aus. Und genau das macht die Raffinesse ihrer Täuschung aus. In Vers 18 werden wir darauf hingewiesen, dass es viele von diesen Feinden gibt. Es sind nicht nur vereinzelt Leute. Paulus sagt, viele wandeln auf diesem Weg und er warnte vor solchen Leuten und er warnte oft vor solchen Leuten und das Neue Testament warnt oft vor solchen Leuten. Und er war dabei so leidenschaftlich, dass er, als er dies schrieb, sogar Tränen dabei vergoss. So ergriffen war er davon. Sowohl Paulus als auch andere Verfasser des Neuen Testaments hatten dieses große Anliegen, davor zu warnen. Ich habe euch letztes Mal gesagt, dass Paulus in Bezug auf diese Feinde des Kreuzes vermutlich zwei Gruppen vor Augen hatte. Erinnert euch dran? Entweder die Judaisten, und das waren sicherlich die Judaisten, die er in den Versen 2 und 3 erwähnte. Und die sagten, ja, oh ja, wir glauben an Christus, wir glauben an seinen Tod, wir glauben an seine Auferstehung, aber wir glauben eben auch, dass ihr etwas zu eurem Teil, zu eurem Heil, ein Teil dazu tun müsst. Es reicht nicht nur aus zu glauben, ihr müsst auch euch beschneiden lassen. Ihr müsst Werke des Gesetzes tun, sonst könnt ihr nicht gerettet sein. Und so fügten sie dem Kreuz Werke hinzu und offenbarten damit letztlich, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Diese Haltung, ihr Lieben, offenbart tatsächlich die Feindschaft zum Kreuz. Gottes Wort nimmt für sich in Anspruch, dass das Werk Christi am Kreuz ausreicht und dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, dem ganzen menschliche Werke hinzuzufügen. Ja, und das waren die Judaisten. Sie fügten dem Werke hinzu. Und wenn ihr dann in Vers 19 schaut, dann seht ihr, dass eigentlich jedes Element dort auf die Judaisten angewandt werden konnte. Ihr Ende wird Verderben sein, denn wenn du der Gnade Werke hinzufügst, ist Gnade nicht mehr Gnade. Und dann bist du verloren. Deshalb ist das Verderben gewiss für solche Leute. Ihr Gott ist der Bauch, kann das auch rückwärts sagen. Das könnte sich auf ihre Besessenheit mit Speisegesetzen beziehen oder aber auch auf ihre irdische Gesinnung. Einfach nur auf das, was sie befriedigt hat, was ihre Lust ihnen diktierte, um Dinge für ihren eigenen Ruhm zu erreichen. Und dann ihr Ruhm in Vers 16 ist genau das, wofür sie sich eigentlich schämen sollten. Und das sind genau diese Werke, die sie der Gnade hinzufügen wollten. Dafür rühmten sie sich. Ihre Gesinnung war irdische Natur. Sie war auf Feste und auf Feiern ausgerichtet. Und auf Beschneidung und alle möglichen Zeremonien. Und das ist die eine Seite. Er könnte sich einerseits also auf die Judaisten und andererseits könnte er sich auf zügellose, gesetzlose Christusbekenner aus den Heiden beziehen. Und zwar in dem Sinn, dass sie sagen, oh ja, wir glauben, dass Christus gestorben ist, wir glauben sogar, dass er auferstanden ist, aber wir glauben einfach, dass wir so leben können, wie wir es wollen. Vielleicht hielten sie an dieser dualistischen Ansicht fest, dass sie sagten, es ist völlig unwichtig, was du mit deinem Leib tust. Es kommt auf den Geist an. Sie waren der Auffassung, dass es genug wäre, an Christus zu glauben und darum, dass er sich eurer geistlichen Seite annimmt, aber das Körperliche ist nicht so wichtig. Das Fleisch ist unwichtig. Nun, diese gegen das Gesetz gerichteten Menschen, wir nennen sie Libertines, waren ebenso Feinde des Kreuzes wie die Judaisten, die dem Werk Jesu Christi am Kreuz etwas hinzufügen. Sie nahmen etwas hinweg, und zwar nämlich von den Glaubenswerken. Sie sagten, dein Leben muss sich nicht verändern, wenn du zum Glauben kommst. Es ist egal, wie du lebst, du musst einfach nur glauben. Und was dann in deinem Fleisch gelebt wird, ist völlig irrelevant. Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum und so sind auch sie verdammt und es ist eine falsche Lehre. Sie glaubten, dass man dem Heil die Werke abziehen könnte. Nun, während die Judaisten sagten, man könne ständig Werke oder man müsse ständig Werke vollbringen, behaupteten Heiden, man könnte und müsse als Christ gar keine Werke hervorbringen, keine Glaubenswerke. Wir wissen, Werke brauchen wir nicht zum Heil. Aber die Veränderung deines Lebens wird im Glaubensleben deutlich. Das ist der ganze Sinn, warum Jakobus geschrieben hat, dass der Glaube ohne Werke ist tot. Er ist tot. Und solche Leute waren es, die die Gemeinde jetzt auch in Philippi unterwandern wollten. Nun, zu behaupten, das Kreuz verändere das eigene Leben nicht und fordere nicht zu einem Leben des Gehorsams auf, ist genauso falsch wie die Behauptung, es seien Werke für das Heil notwendig. Nun, diese Warnungen sind im Neuen Testament ein ständig wiederkehrendes Thema. Heute Morgen wollen wir uns mit diesen letzten beiden Versen in Kapitel 3 befassen, die uns zeigen, was beim Streben nach dem Kampfpreis äußerst wichtig ist. Und dabei geht es um die Motivation, die wir durch die Erwartung als Himmelsbürger erhalten. Die Motivation, das, was uns bewegt. Wir haben gesehen, dass wir Vorbilder auf dem Weg zur Christusähnlichkeit nachahmen müssen. Wir haben auch gesehen, dass wir Widersacher auf dem Weg identifizieren und meiden müssen. Und wir sehen hier, was uns beim Streben nach dem Kampfpreis motiviert. Es sind die Erwartungen, die wir als Himmelsbürger haben. Und ihr Lieben, damit kommen wir zu dem grundlegenden Antrieb, den wir auf dem Weg des Strebens nach Christusähnlichkeit brauchen. Ich meine, was motiviert uns? Was treibt uns an, nach diesem Kampfpreis zu streben? Ist es nicht unsere Erwartung und Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, die uns ihm gleich machen wird? Ja, genau das ist es. Das ist die einzig legitime Motivation in unserem Leben als Christen. Und diesen Fokus müssen wir klar vor Augen haben. Wenn du diesen Antrieb nicht hast, was anderes wird dich nicht antreiben. Diesen Fokus müssen wir im Auge behalten und das wird uns beim Lesen dieser beiden Verse 20 und 21 sehr deutlich. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel und wir warten gespannt auf die Rückkehr des Herrn, unseres Retters Jesus Christus. Denn wenn er kommt, wird er uns ihm gleich machen. Paulus klärt sofort auf und er ist fähig dazu. Er ist fähig dazu, das zu tun. Mit anderen Worten, haben Christen im Gegensatz zu den Feinden des Kreuzes eine himmlische Gesinnung. Wir betrachten himmlische Wahrheiten als unser höchstes Anliegen. Und ihr Lieben, das ist es, was uns motiviert. Das motiviert mich. Nichts anderes kann dich motivieren. Es geht darum, den Erlöser zu sehen. Es geht darum, den Lohn von unserem Erlöser zu empfangen. Und es geht um ewigen Ruhm und Herrlichkeit. Das ist unser Anliegen. Ist es nicht so? Kein Amen? Amen. Ja, danke. Ja, war schon am Zweifeln hier. Nun, der Apostel Paulus selbst kannte nur wenige leibliche Annehmlichkeiten. Er kannte nur sehr wenige annehme Gefühle. Ständig war er in Situationen, wo sein Leben unbequem war. Er wurde geschlagen, er erlitt Schiffbruch, wurde sogar gesteinigt und zum Sterben zurückgelassen. Und er erlitt sonst auch große Anfeindungen. Er war immer bekümmert, war vertraut mit Tränen, immer in schwierigen Situationen und irgendwelchen Schmerzen. Er entlitt Enttäuschung, Schwierigkeiten und Entbehrung. Aber ihm ging es tatsächlich auch nicht darum, angenehme Gefühle zu haben. Er setzte sich voll und ganz für ein produktives Leben ein. Er strebte nach dem höchstmöglichen Ziel. Entschuldigung. Und dieses Ziel war voll und ganz auf den Himmel ausgerichtet. Das waren nicht irgendwelche irdischen Ziele, die er hatte. Er war himmlisch gesinnt. Und deshalb konnte er in Kapitel 1, auch Vers 23 sagen, mich verlangt es danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Das wäre viel besser für ihn, das hatte er schon erkannt. Und ihr Lieben, das ist der Fokus des Lebens. Das ist dieser Fokus, den wir auch haben müssen. So ein Leben müssen wir auch führen. Die Dinge, die hier auf der Erde sind, die können so schnell verpuffen. Die sind, bumm, weg. Ich weiß, wir machen uns jetzt besonders Sorgen, vielleicht einige von euch, wenn ihr Nachrichten schaut, was alles in der Welt geschieht, wie schnell alles zu einem Krieg kommen könnte, was nicht unwahrscheinlich wäre. Aber dieses Ziel, diese Motivation, himmlisch gesinnt zu sein, wird davon nicht berührt. Christus ist Gott und vom Himmel und aus dem Himmel und jetzt im Himmel und der Himmel ist sein Platz. Und weil wir mit Christus verbunden sind, ist nicht nur für Christus der Platz im Himmel, sondern das ist auch unser Ort, unser Platz. Wenn Christus nun unser Anliegen ist, dann sind wir himmlisch gesinnt. Und was hier auf der Erde geschieht, ist uns mit solch einer Gesinnung ziemlich egal. Was im Himmel geschieht, das ist sehr wichtig. Dort ist Christus, dort ist unser Platz. Und in Vers 20 sagt Paulus, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, von wo wir auch gespannt auf den Herrn Jesus Christus warten als den Erretter. Und in Vers 14 zeigt uns Paulus, dass die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus ist. Die himmlische Berufung. Er redet von einer himmlischen Berufung. Und die Zeit wird kommen, wenn der Herr uns zu sich rufen wird und wir für immer bei Christus sein werden. Ihr Lieben, das ist unser Fokus, das ist unsere Erwartung, die uns zu all dem motiviert. Es motiviert uns, Christus ähnlich zu werden. Und danach sehnte sich Paulus. Und er sah darin den einzigen Grund, warum er auf Erden verweilte. Er wollte nur seine Arbeit und seinen Dienst abschließen. Und als er dann im 2. Timotheusbrief seinem irdischen Lebensende sich näherte, sagte er, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und fügt hinzu, ich bin bereit, meinen Abschied zu nehmen, ich bin bereit, meine Krone der Gerechtigkeit zu empfangen, die der Herr, der gerechte Richter, mir zuerkennen wird. Aber nicht mir allein, sondern weil allen, auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Welche Erscheinung? Wenn er wiederkommen wird. Und er hatte seinen Lauf erfüllt. Und als die Arbeit getan war, wusste er um dessen besseren Platz beim Herrn. Paulus wollte bei seinem Erlöser sein. Nun, ihr Lieben, leider ist der Gedanke, in der Nähe des Herrn Jesus Christus zu kommen, für die postmoderne Gemeinde sehr befremdlich geworden. Es ist erschreckend, sowas sagen zu müssen, aber es ist tatsächlich so. Offen gesagt ist es überhaupt gar kein geliebter Gedanke. Stattdessen betonen viele christliche Kreise heutzutage den Wohlstand. Ihr kennt das Wohlstandsevangelium und das Evangelium von Gesundheit. Du musst als Christ gesund sein, sonst stimmt irgendwas mit dir nicht. Und die Lösung aller Probleme. Und da bin ich auch ein bisschen skeptisch vor der Seelsorgebewegung, die so ein bisschen ein gewisser Hype ist. Alle unsere Probleme müssen gelöst werden. Ja, das ist nicht wirklich das, was die Bibel sagt. Und dann sagt man, bringt euer Leben in Ordnung, führt eine glückliche Ehe, habt ein glückliches Zuhause, seid erfolgreich. Das ist es. Und ihr Leben, so lebt man nicht nur eine menschlich zentrierte Theologie, sondern man hat auch die Perspektive verloren. Die rechte Perspektive, himmlisch orientiert zu leben. Das ist eine erdgebundene Perspektive. Man ist so damit beschäftigt, schamlos alles der Welt, aus der Welt herauszuholen, was man nur rausholen kann. Und das ist leider weitgehender Zustand in der Christenheit geworden. Obwohl dieser Zustand das um Christi willen nicht sein sollte. Und in vielen Fällen ist unser Leben in dieser Welt so sehr an die Erde gebunden, dass wir überhaupt kein Verlangen danach haben, sie zu verlassen und in den Himmel zu kommen. Aber in anderen Kulturen dieser Welt, wo es in Gemeinden mehr Leid und mehr Armut gibt, da sind die Menschen auch bereit, in den Himmel zu gehen. Wenn wir hier in Deutschland und im Westen allgemein allerdings fragen würden, wer von euch wäre tatsächlich bereit, jetzt alles hinter sich zu lassen, um heute in den Himmel zu gehen, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, nein, noch nicht. Ich meine, ich verstehe die Leute, die ja immer vor der Hochzeit sagen, lass mich noch erst heiraten. Herr, komm noch nicht wieder, ich will erst mal noch heiraten. Als wäre das Schlimmste, was es gibt, wenn wir in den Himmel gehen. Dabei ist es das Schönste, was es gibt. Einige von uns würden vielleicht gehen wollen, weil wir mit unseren Lebensumständen nicht zufrieden sind. Weil wir immer irgendwas zu meckern haben und sagen, oh ja, ich will endlich in den Himmel. Ja, kennt ihr ja sicherlich auch. Andere würden vielleicht gehen wollen, weil sie wissen, sie könnten irgendjemandem Schaden zufügen, wenn sie diese Erde verlassen. Aber vom Standpunkt der reinen Freude des Gehens betrachtet und bei Jesus zu sein, ist kaum jemand bereit. Denkt einmal an eine christliche Beerdigung. Eine typische christliche Beerdigung. Wir sprechen sonst wenig vom Himmel. Man hört wenig Predigen vom Himmel. Na, wir sind eine Ausnahme, wir haben letzte Woche davon gehört. Aber stellt euch diese Beerdigung vor, ihr geht auf diese Beerdigung und ihr tröstet diese Leute, oh ja, jetzt ist er im Himmel. Und insgeheim seid ihr eigentlich froh, gut, dass es ihn getroffen hat und nicht mich. Gut, dass er jetzt tot gestorben ist und nicht ich. Als wäre das wirklich der schlimmste Ort, an den wir gehen müssten. Wir leben mit der großen trügerischen Lüge, dass der Tod der Feind des Christen ist, während er für diejenigen mit einer himmlischen Perspektive in Wirklichkeit ein Freund ist. Aber in einer humanistisch-evolutionär geprägten Welt, wo das Leben so betrachtet wird, als sei der Tod unser Feind, der alles beendet, schenken Gemeinden dem irgendwie Glauben. Man soll das nicht meinen, oder? Und ihr guckt mich auch verwundert an, weil wir am Text der Schrift bleiben, hoffentlich. In einer materialistisch gesinnten Welt, in der es wirklich nur darum geht, so möglichst viel zu scheffeln, schenken unsere Gemeinde auch dem Aufmerksamkeit. Das ist traurig. Und so sammeln Menschen Schätze auf Erden, wo die Motten und Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Wir sind zu Anhängern dieser Welt geworden. Und ihr Lieben, habt ihr auch mal festgestellt, wir sind auch keine Freunde von aufgeschobenen Wunschvorstellungen. Wenn ich mir heute etwas wünsche, dann hole ich mir das. Wir wollen Dinge gleich und jetzt haben. Ist es nicht so, Christine? Ich will das jetzt. Können wir das nicht jetzt? Wir sind so Natur. Wir in der Familie, wir setzen Dinge sofort um. Aber es ist tatsächlich so, wenn der Herr sagt, seid geduldig, ich werde euch eines Tages belohnen, dann, wie lange denn noch? Wie lange noch? Wer in unserer Welt wartet, heutzutage noch auf die Erfüllung von Wünschen. Was immer ihr wollt, könnt ihr euch sofort besorgen. Ihr braucht nicht mal Geld haben, ihr braucht nur eine Kreditkarte. Da geht zwar an Schulden, aber wen kümmert es noch? Was immer ihr wollt, ihr braucht es nicht erarbeiten, ihr könnt es kaufen. Ihr braucht nicht sehr weit zu gehen, um es zu bekommen. Es ist überall verfügbar, was immer es auch sein mag. Alles schreit nach der sofortigen Erfüllung von Wünschen. Und wenn wir also über den Lohn im Himmel sprechen, dann interessiert es viele überhaupt nicht. Lohn im Himmel, oh ja, da muss ich ja noch so lange warten. Du weißt gar nicht, wie lange du warten musst. Es kann sein, dass du heute nicht mal nach Hause kommst. Wir erwarten die sofortige Erfüllung unserer Wünsche. Und in den vielen evangelikalen Kreisen wird der Himmel auf diese Weise de facto weitgehend einfach ignoriert. Oh, lass das nicht so sein bei uns. Und deshalb gibt es so wenige christliche Predigten über den Himmel, sehr wenig Betonung auf die himmlischen Dinge. Es gibt sehr wenig über das künftige Leben, aber Unmengen über diese Welt, dieses Leben, wie ich mich fühle, wie ich meine Probleme sofort lösen kann wie erfolgreich ich bin, wie wohlhabend ich bin und so weiter und so fort. Achtet mal darauf. Ich meine, vielleicht wartet ihr bei uns etwas länger darauf, dass es so ist, aber im generellen evangelikalen Kreisen ist es mittlerweile leider so. Und so wird der Tod zum Feind, weil wir davon ausgehen, dass der irdische Zustand der beste ist, was jedoch überhaupt nicht stimmt. Aber wenn ihr tatsächlich nach Christus Ähnlichkeit streben wollt, dann müsst ihr euren Fokus von dieser Welt auf die nächste verlagern. Ihr Lieben, dieser mangelnde Fokus ist der Grund dafür, dass wir auch nicht diese Leidenschaft eines Paulus kennen. Betrachtet einmal Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und ihr werdet schon feststellen, wir haben heute eine sehr lange Einleitung. Punkt 1, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dort müssen wir beginnen. Während die Feinde des Kreuzes irdisch gesinnt sind, sind wir nicht einmal Bürger dieser Welt. Und der Text macht es so deutlich. Unser Bürgerrecht, aber er bringt diesen Kontrast an. Sie sind irdisch gesinnt, wir aber sind nicht mal Bürger dieser Erde, wir sind Bürger des Himmels. Ich weiß, wie das ist, mit einer Familie herumzureisen, die viele verschiedene Staatsbürgerschaften hat. Auf der einen Seite kann man damit angeben und sagen, guck mal, wir sind Amerikaner, wir sind Kanadier, wir sind Isländer und was nicht alles. Aber wisst ihr, was da alles hintersteckt an Arbeit? Besonders, wenn man in die Rente kommt. Eieiei. Naja. Nein, hier heißt es, unser Bürgerrecht ist in dem Himmel. Und das Wort Bürgerrecht bedeutet eigentlich Fremdenkolonie. In einer außerbiblischen Quelle wurde es verwendet, um eine Hauptstadt zu bezeichnen, die den Namen ihrer Bürger in einem Register führte. Mit anderen Worten, sind wir Bürger, die an einen anderen Ort registriert sind. Wir haben heute schon Jesaja 62 gelesen und auch von Jerusalem. Wir sind Bürger dieser Stadt. Jerusalem ist die Mutter, unser aller Mutter, sagt Paulus im Galaterbrief. Das ist unsere Heimat. Der Himmel ist unsere Heimat. Wir sind Bürger, die im Himmel registriert sind, obwohl wir uns physisch noch nicht dort befinden. Wir sind hier auf der Erde. Unsere Namen sind dort im Himmel registriert. Unser Vater ist dort. Unser Erlöser ist dort. Unsere Heimat ist dort. Unsere gläubigen Brüder und Schwestern, die schon verstorben sind, sind dort und immer noch leben. Unser Erbe ist dort. Das ist unser Platz. Und Paulus sagt hier in Philippa zu uns, und dass genau dieses himmlische Bürgerrecht unsere Perspektive sein muss. Und die Philipper konnten das sehr leicht verstehen. Wenn ihr etwas über Philippi wisst, Philippi war eine römische Kolonie. Die hatten die Bürgerrechte eines Römers, obwohl sie gar nicht in Rom wohnten, sondern in Philippi. Sie wussten, was es bedeutet, ein Bürgerrecht an einem anderen Ort als dem zu haben, wo sie wohnten. Sie waren römische Bürger, lebten jedoch in der Kolonie Philippi und nicht in Rom. Und wir sind hingegen Bürger des Himmels, leben aber auf der Erde. Leider ist es bei uns häufig so, wie damals bei den Israeliten, die in die babylonische Gefangenschaft gingen. Und viele von ihnen, als es darum ging, wieder zurückzukehren, blieben in Babylon, weil sie so sehr da verwurzelt waren. Es kehrten nur 50.000 Israeliten kehrten überhaupt nur zurück. Die anderen blieben alle dort. Sie waren so verhaftet in der damaligen Kultur dort in Babylon. Und für uns als Gemeinde gilt eine ähnliche Analogie. Wenn der Herr uns aufzeigt, dass wir uns dem Ende des irdischen Lebens nähern, dann sträuben sich viele von uns, als gäbe es nichts Schlimmeres, als in den Himmel zu kommen, weil diese Welt unser Ein und Alles geworden ist. Wir finden das hier so klasse, so bequem, dass wir gar nicht weg wollen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, sagt Paulus. Und das müssen wir verstehen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Paulus fügt diesem Punkt eine wichtige Aussage hinzu. von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Paulus sagt uns, dass der Herr im Himmel ist und dass er zurückkommt. Und das hat er auch angekündigt. Erinnert euch an Johannes 14, wo er sagt, ich gehe hin und wenn ich hingehe, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, die Verse 2 und 3. Und später sagt er dann in Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr Lieben, Jesus sagte also, ich kehre zurück. Ich gehe jetzt zu seinen Jüngern und sagte, ich gehe in den Himmel. Was tue ich dort? Ich bereite dort Wohnungen vor. Und dann komme ich wieder. Um alle, die zurückgeblieben sind und die auch bereits Entschlafenen, das heißt, die gestorben sind in Christus, zu mir, zunächst diese zu mir zu holen. Wir warten also auf Christus. Wir warten nicht auf irgendein Ereignis in der Geschichte dieser Welt. Wir warten nicht darauf, dass der Antichrist kommt und oh, wir sind alle so gespannt. Wir warten auf Christus, auf Jesus warten wir. Wir warten nicht darauf, dass sich irgendwas Dramatisches ereignet, damit wir unsere Neugier befriedet wird, sondern wir warten auf Jesus. Wisst ihr, das Vertieftsein in diese Welt lässt immer mehr Christen sogar die Entrückungslehre anzweifeln. Sie denken, oh, Entrückung, ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich möchte doch lieber auch ein bisschen miterleben, was da so passiert. Und dann dreht man eine Theologie so hin, dass es keine Entrückung mehr gibt. Dabei macht der Herr das so deutlich, dass es sowas gibt. Hat er schon im Alten Testament bei Henoch gezeigt, dass es Entrückung gibt. Wisst ihr, es ist die Art von Mentalität, die in gewisser Weise gerne dabei wäre, um den Antichristen zu sehen. Nach dem Motto so ungefähr, oh, jetzt habe ich so lange über den Antichristen gelesen, jetzt will ich auch sehen, wer er ist. Und ich soll hier weg? Nee, will ich nicht. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte das nicht. Ich möchte nichts mit dem zu tun haben, was mit dem Antichristen zu tun hat. Ich will auch nichts mit der Drangsal zu tun haben. Und das sagt auch die Schrift. Wir werden vor dem Zorn Gottes, der über diese Erde ausgegossen wird, wir werden da hinausgenommen. Diese Drangsalzeit, hört euch gerne nochmal in 1. Thessalonicher 5 an, die ist nicht für uns bestimmt. Wir sind nicht Kinder der Nacht. Wir gehören zum Tag. Solche Leute fühlen sich so sicher und würden liebend gerne auch mal ein paar Dämonen in dieser Zeit herumkommandieren und Dämonen binden. Ihr wisst ja, in einigen Kreisen werden Dämonen an jeder Ecke gebunden. Im Namen des Herrn Jesus, ich binde dich Satan. Sie wollen sogar Satan binden. Wisst ihr was, das ist dummes Zeug. Satan wird einmal gebunden. Und zwar lesen wir das im tausendjährigen Reich, weil Gott ihn binden wird. Aber wir haben keine Macht darüber. Nun, ich glaube, dass die Welt eine neue Art von beherrschender Attraktion für solche Leute gefunden hat in diesen Ereignissen. Manchmal warten Leute und gucken, was macht Trump jetzt? Was ist sein nächster Move? Ah, ist da vielleicht der Antichrist schon dann? Was kann alles passieren? Und man kommt nicht mehr vom Bildschirm weg, weil man denkt, jetzt passiert es. Warte auf den Herrn Jesus Christus. Ich kann dir eins sagen, das verpasst du nicht. Und so ist das Verlangen nicht mehr auf den Himmel und auf Christus gerichtet. Und sie möchten am liebsten so lange wie möglich auf dieser Welt bleiben und so sehr Teil dieser Welt, dass sie sehen möchten, wie sich das Ende abspielt. Und das ist so, als sei das Buch der Offenbarung für solche Leute eine Liste von künftiger Attraktion. Alles, was da steht. Ich habe keine Lust darauf, wirklich. Ich habe kein Verlangen danach, all das zu erleben, was da steht. Und dafür sind wir auch nicht vorgesehen. Ihr Lieben, lasst uns die Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus nicht aus dem Auge verlieren. Und ich sage damit nicht, dass Leute an so einer falschen Entrückungslehre festhalten, nach Entrückungslehre, nämlich nachdem alles passiert ist. Man kriegt nur den Eindruck, dass Leute wollen gerne irgendwas erleben. Tatsächlich befassen wir uns in einem ungesunden Maße mit diesen Dingen und verschwenden kaum Gedanken, bei Christus zu sein oder Christus zu sehen. Wir hören so wenig über den Himmel. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und ich warte weder auf den Antichristen noch auf die Trübsalzahl. Ich habe kein Interesse. Ich will bei Christus sein und warte auf ihn. Ich meine, warum sollten wir in einer vom Teufel erfüllten Welt sein, wenn ich in einem heiligen Himmel sein kann? Aber wisst ihr, es gibt tatsächlich Menschen, die wollen nicht in den Himmel. Die wollen nicht in den Himmel. Sie lieben ihre Sünde so sehr und sie wissen, dass es diese Sünden im Himmel nicht geben wird. Das stimmt. Das ist vielleicht ein befremdlicher Gedanke, aber ich bin sicher, dass es wahr ist. Die Annehmlichkeiten der Sünde sind nun einmal Annehmlichkeiten der Sünde. Sie gehören nicht in den Himmel. Manche Leute sagen, oh, ich will nicht in den Himmel. Dort werde ich ja gar keinen Spaß haben. Ich will Spaß haben. Nun, wir haben von Daniel gehört, Spaß ist nicht auf der Wolke mit einer Harfe herumzufliegen, sondern es ist Freude, den lebendigen Gott anzubeten, mit seiner Unbegrenztheit, mit dem, was er, wie er uns segnen wird. Und die Leute denken, oh, im Himmel muss es langweilig sein. Aber für uns ist der Himmel unser Zuhause und wir warten auf den Erlöser, den Herrn Jesus Christus. In Römer 8 schreibt Paulus, dass wir seufzen und die Sohnestelle und Kinder, der Kinder Gottes erwarten. Und wir erwarten seufzend auf die Erlösung unserer Leiber. Ihr könnt ihr dort nachlesen in Römer 8 von Vers 18 bis 23. Darauf warten wir. Wir seufzen und sehnen uns nach dem, was uns erwartet. Und Paulus sagt, dass die Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Und drückt deshalb auch aus, ich suche nicht nach körperlichen Annehmlichkeiten, nach Gefühlen, die toll sind. Ich suche nicht nach angenehmen Emotionen. Ich suche nicht nach einem schmerzfreien Leben. All diese Sachen sind mir egal, sagt Paulus. Ich suche nach dem, was dort ist und was kommt. Und dann sagt er im Prinzip, ich tue das, was wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 14 gesagt wird, wo es heißt, seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Johannes sagt, wenn wir diese Hoffnung in uns haben, was tun wir dann? Dann reinigen wir uns. Wir sind gehalten, nach Christus zu suchen. Und ihr Lieben, das ist einerseits die größte geistliche Motivation und andererseits auch die größte geistliche Rechenschaftspflicht. Denn wenn Jesus kommt, dann wirst du eines Tages vor ihm stehen. Und denk nicht, oh ja, ich werde sicherlich in der Masse untergehen. Oh, es kommt auf mich nicht so an. Das sind die, alle meine Freunde sind bei mir. Du selbst wirst vor Jesus stehen. Und das sollte dich auch motivieren, diese Rechenschaft, die du dann abgeben musst. Du wirst vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen. Nicht vor dem weißen Thron, denn die Sünde ist bereits gerichtet. Aber vor dem Richterstuhl Jesu Christi werden wir belohnt oder entlohnt oder unser Lohn wird genommen. Und das sollte uns genug Furcht geben, unser Leben so zu führen, dass wir stets danach streben, ihm gleich zu sein. Nun, wenn ich weiß, dass Jesus kommt, dann ist das für mich eine riesige Motivation. Stell dir vor, du sündigst und sagst, ah, Jesus wird bestimmt nicht kommen. Der kommt, ah, nee, der ist jetzt so lange nicht gekommen, der kommt bestimmt nicht jetzt. Also während ich sünde, bitte komm jetzt nicht her, kann ich das mal bitten, kannst du noch ein bisschen länger bleiben? Nein, er kommt, wann er kommt. Ganz egal, was du tust, und das sollte uns zur Rechenschaft führen, das sollte uns bewusst werden lassen, wir werden eines Tages vor ihm stehen. Paulus sagt in 1. Korinther 3, wenn Jesus kommt, wird er all unsere Werke begutachten und sie werden durch das Feuer erprobt werden und wir werden einen ewigen Lohn empfangen. Und dann wird sich zeigen, ob etwas unsere Werke Holz, Heu, Stroh oder Gold sind oder Silber beziehungsweise kostbare Steine. Ihr Lieben, das ist eine Motivation Für mich ist es eine Motivation. Wenn ich weiß, der Herr kommt und ich werde vor ihm stehen, dann ist es eine Motivation, danach zu streben, wie er zu sein. Ich möchte den Preis empfangen. Und ich möchte auch die Worte aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus hören. Recht so, du guter und treuer Knecht. Ich will eingehen in die Freude meines Herrn. Und das motiviert mich. Und ich bin an dieser Stelle motiviert, weil ich Christus liebe und weil ich weiß, dass es ewige Segnungen gibt, die an meiner Treue hier geknüpft sind. Und deshalb bin ich motiviert durch die Tatsache, dass er kommt. Dass ich ihm gegenüberstehen werde. Aber es ist nicht nur eine Motivation und eine Frage der Rechenschaft. Es ist nicht nur die reine Motivation der Liebe und Freude und des Verlangens, sondern es gibt da auch eine Drohung. Denn ich weiß, dass ich dem Herrn wirklich nicht gegenüberstehen möchte, wenn ich verloren habe, was ich bereits erarbeitet habe. Wie Johannes das in seiner Epistel sagt, achtet darauf, dass ihr nicht die Dinge verliert, die ihr bereits erarbeitet habt, sondern dass ihr den vollen Lohn empfangt. Und ich weiß, es wird die Zeit geben, wenn wir vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen und bewertet werden. Nun, Gott wird das im Finstern Verborgene und die Absicht des Herzens offenbar machen. Und er wird herausfinden, was in deinem und in meinem Leben wirklich lohnenswert und lobenswert ist. Und dann drittens, und das geht alles an dich unter die Erwartung der Himmelsbürger, drittens ist unsere Hoffnung in die Wiederkunft Christi nicht nur eine Motivation der Frage der Rechenschaft, sondern auch die Frage der größten Sicherheit. Warum? Weil es sein Versprechen ist. Er verspricht es. Er verspricht, wiederzukommen. Manchmal tun wir so, als wäre das irgendwie nicht ganz sicher, aber das ist sicher. Was Gott sagt, ist absolut sicher. Jesus sagt in Johannes 14, wenn ich gehe, werde ich was? Ich werde wiederkommen. Apostelgeschichte 1, Vers 11, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und Johannes Kapitel 6, Vers 39, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Wir können sicher sein, dass es der Wille des Vaters ist, dass alles, was der Vater ihm gegeben hat, am letzten Tag auferweckt wird und nichts von alledem verloren geht. Absolut nichts. Und wenn ich also die Wiederkunft Christi betrachte und sein Versprechen, bei ihm zu sein, dann finde ich darin eine große Motivation. Das ist nicht so, als wenn wir mein Freund sein. Ich komme vielleicht nächste Woche zu Besuch. Das ist eine absolute Ungewissheit. Kein Verlass drauf, weiß man nicht. Aber das, was Jesus sagt, trifft 100% zu. Und dann ist es egal, was auf dieser Welt passiert. Denn das, was auf der Welt passiert, ändert nichts. Warum? Weil mein Erbe unbefleckt und unvergänglich im Himmel aufbewahrt wird, sagt Petrus. Das ist so eine tolle Aussage, 1. Petrus 1. Dieses Erbe wird für uns aufbewahrt im Himmel. Und wir müssen in Anbetracht der Wiederkunft Christi deshalb unser Leben führen. Wir müssen in Anbetracht der Rückkehr Christi leben. Wir sind in gewissem Maßen offensichtlich nicht im Himmel, aber in einem anderen Sinn leben wir jetzt schon in himmlischen Regionen, weil dort unser Herr lebt, der uns bestimmt. Epheser 1, 3 sagt, ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Bedeutet diese Aussage, Epheser 2, 6 sagt, wir sind in Christus in die himmlischen Regionen versetzt worden. kann das sein? Ich bin doch noch hier. Nun, in einem geistlichen Sinne ist, weil das unser Zuhause ist, wir sind mit Christus so verbunden, dass wir jetzt schon im Himmel sind. So sicher ist es. Und wir befinden uns jetzt nicht an einem Ort, der Himmel genannt wird, aber wir erleben ein himmlisches Leben. Wir sind mit Christus verbunden und er lebt in uns. Und wir unterstehen der Herrschaft des himmlischen Königs. Wir leben nach seinen Anweisungen. Seht ihr, wir bewohnen gemeinsam mit Christus die himmlischen Regionen. Erinnert euch noch an die Predigt? Christus in uns, wir in ihm. Wenn wir in ihm sind, verbunden sind, dann sind wir bereits schon im Himmel. Das ist unsere Gewissheit, dass wir dort sein werden. Das ist sein Zuhause und das ist auch unser Zuhause. Wir werden von ihm beherrscht und wir leben im Namen des Himmels. Wir halten die Gesetze des Himmels ein. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wir sind gehalten, unsere Schätze im Himmel zu sammeln. Leute, manchmal denken wir an ein irdisches Bankkonto. Oh, da muss möglichst viel drauf sein. Wisst ihr was? Das ist überhaupt nicht sicher. Und einige von euch haben das schon erlebt, wie unsicher so ein Konto ist. Wie Ungewissheit das Physische ist. Wir sammeln unsere Schätze im Himmel. Wir sind in der himmlischen Dimension gesegnet, der geistlichen Dimension unseres neuen Lebens in Christus. Wisst ihr was? Wir gehen deshalb auch so gerne in die Gemeinde. Weil dort haben wir einen Vorgeschmack auf die Dinge, die im Himmel sind. Wir loben Gott zusammen mit unseren Geschwistern. Ich meine, warum wollen wir nicht in die Gemeinde? Warum gehen wir in die Gemeinde? Oh ja, ich habe heute nichts Besseres vor, ich gehe in meine Gemeinde. Nein, ich will an dem Ort sein, wie es im Himmel ist. Denn wenn das so ähnlich ist, wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen kann, dann warum will ich dann nicht in der Gemeinde sein? Warum bin ich so träge und bringe mich nicht ein? Nun, wir sind eine neue Gruppe von Menschen, die in einer neuen Gesellschaft lebt und eine neue Gemeinschaft erlebt, die den Namen Himmel trägt. Und Gott, Paulus sagt, seht ihr, ihr gehört in den Himmel, das ist euer Platz, dort werdet ihr für immer sein. Momentan sind wir auf der Suche nach dem Erlöser, aber er kommt. Wir erwarten ihn. Seht ihr das in Vers 20? Wir warten. Und wir erwarten ihn. Und dieses Verb wird im Neuen Testament für die Wiederkunft Christi immer wieder verwendet. Im Griechischen beschreibt es ein geduldiges, aber äußerst gespanntes Warten. So lässt es sich am besten zusammenfassen. Gespannte Erwartung mit Geduld. Menschen fragen immer wieder, wo ist denn der Himmel? Hört mal, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, der Himmel ist oben. Oben? Ja. Das ist alles. In Offenbarung 4, Vers 1 heißt es, komm hier herauf. Hier oben? Wie hoch denn? Sehr weit oben. Sehr, sehr hoch. 2. Korinther 12, 2 wird er als der dritte Himmel bezeichnet. Ihr fragt, nun, wie lange dauert das, um dahin zu gelangen? Und die Antwort dauert, ist darauf, die, wie aus dem Wort Gottes erhalten ist, als Jesus am Kreuz zum Dieb sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also, wie schnell kommen wir in den Himmel? An einem Tag, in einem Moment, in dem Moment, wo du stehst. Wir müssen lediglich, wir wissen, dass es weit oben ist und dass wir dort schnell hingelangen können. Paulus sagt auch, aus dem Leib wollen wir auswandern, um daheim zu sein beim Herrn. Und es wäre viel besser aufzubrechen, sagt er, und bei Christus zu sein. Aber wie ist dieser Himmel? Und das war wunderbar, dass Daniel uns die Einleitung gegeben hat. Letzten Sonntag hat Daniel sich bemüht, uns einen kleinen Einblick über den Himmel zu verschaffen. Und wenn ihr Freude gefunden habt, dann könnt ihr auch in Hesekiel Kapitel 1 dazu lesen. Fangt nicht jetzt an, das zu lesen, okay. Dort findet ihr die alttestamentliche Beschreibung des Himmels. Aber wenn ihr das gelesen habt in Hesekiel 1, dann kratzt ihr euch am Hinterkopf und sagt, hä, was bedeutet das denn? Was ist denn das? Was habe ich denn da gelesen? Ich verstehe das nicht. Nun, das liegt daran, dass die Schönheit des Himmels nicht, dass wir sie nicht vollends begreifen können. Wir können nicht alles begreifen. Ja, wir können viele Dinge begreifen, wie Daniel uns das auch deutlich gemacht hat, und auch Offenbarung 21 und 22 können wir viele Dinge begreifen. Wir können über Edelsteine und Licht und Gold und Engel und Tempel und Gottes Gegenwart lesen. Und wir erfahren eins, dort wird es keine Tränen geben, dort wird es kein Leid geben, kein Schmerz, kein Geschrei. Wir lesen dort, dass alles perfekt ist und die Erlösten aller Zeitalter der Geschichte dort sind. Und die heiligen Engel sind dort. Und der Engel hat auch eine Hauptstadt, die das neue Jerusalem heißt. Und das ist nichts Neues. Das ist überhaupt nichts Neues. Selbst für die Alttestamentler war das nichts Neues. Wenn ihr mal von Abraham lest, was hat er gesucht? Hat er irgendwie ein irdisches Erbe gesucht? Nein, er hat die Stadt gesucht, deren Baumeister wer ist? Gott ist, ne? Der hat das himmlische Jerusalem gesucht. Das war seine Erwartung. Nun, wir lesen von 12 Toren, bestehen aus jeweils aus einer großen Perle. Und die Stadt bildet einen gewissen Würfel, einen gleichseitigen Quader sozusagen. Unglaublich. Das ist einfach alles, was die Schrift beschreiben kann. Das geht tatsächlich über die Grenzen unserer Vorstellungskraft hinaus. Wir können anfangen damit. Aber ein Quader als Stadt, ich habe da ein bisschen meine Einschränkungen damit, also meine Probleme mit, aber ich versuche es einfach. Aber das ist der Platz, das ist der Himmel, das ist der Ort, den wir erwarten. Und dort ist unser Erlöser und er wird kommen von dort. Also warten wir gespannt. Während wir gespannt warten, ihr Lieben, und das ist das Thema, sind wir motiviert, wie er zu sein? In der Zeit, wo wir warten, streben wir danach, wie Christus zu sein, nur um dann umgestaltet zu werden in seine Gleichförmigkeit. Wie heißt es dort? Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Was passiert, wenn ihr sterbt? Nur wenn ihr sterbt, geht ihr sofort in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes. Eure Seele geht sofort zum Herrn, augenblicklich. Aber wisst ihr, ihr werdet dort ohne Leiber sein. Selbst die alttestamentlichen Heiligen und die neutestamentlichen Heiligen in Christus, die gestorben sind, die warten noch immer auf ihre Leiber. Sie warten auf die Entrückung, auf die Ankunft des Herrn in der Luft, wenn er die Heiligen zu sich holen wird. Und alle, die noch leben, wenn Christus jetzt kommt, in diesem Moment, dann werden wir in der Luft verwandelt werden. Unser Leiber, unser alter, vergänglicher Leib mit Rückenschmerzen und Husten und was nicht alles, was er noch alles haben kann, mit Herzproblemen und so, wird verwandelt in einen perfekten Leib. Und alle, die schon gestorben sind, die sind jetzt mit ihren Seelen bei Christus. Die Heiligen sind alle dort. Und die neutestamentlichen Heiligen werden in dem Moment, wo der Herr Jesus Christus in den Wolken erscheint und wir ihm entgegengerückt werden, werden wir verändert. Auch die aus den Gräbern, die schon in Christus gestorben sind. Und einige sagen, ha, mich kriegt er nicht. Ich habe meine Asche ins Meer gekippt. Nun, wenn ihr die Schrift gut kennt, Offenbarung Kapitel 20 ist, denke ich, wenn auf einmal das Meer die Toten herausgeben wird, alle, die in ihren U-Booten abgeschossen worden sind und alle, die ertrunken sind, alle, die meinen, sie können dem Gott, dem lebendigen Gott entgehen, sie werden eines Tages gerichtet. Aber wir werden verändert. In einem einzigen Nu werden wir verwandelt. Und dieser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet, dass er seinem Leib gleichförmig sein wird. Und wie wird er sein? Guckt euch Jesus an. Was hat Jesus gemacht nach seiner Auferstehung? Der hat gegessen. Ha, Leute, ich habe gute Nachricht. Es wird noch gegessen. Wir können immer noch essen. Das Schönste unseres Lebens ist es nicht so, wenn wir essen können. Nein, aber er konnte in verschlossene Räume gehen. Er konnte sich, Johannes fängt es immer, ich werde dann beamen. Ja, ich werde von einem zum anderen beamen. Ja, wir können so sein wie Jesus Christus. Wir werden nicht mehr limitiert sein. Unsere Leibe werden sein wie der Leib unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Beste, was ich euch sagen kann. So wird er uns umgestalten. Jetzt sind wir bemüht darum, nicht unsere Leiber umzugestalten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Leute das versuchen, in den Muckibuden, in den Fitnesscentern, versuchen sie, hey, soll dein Leib wie perfekt aussehen? Das wird es nicht geben. Konzentriert euch auf das Seelische, auf das Innere, auf euren Geist. Das ist zu viel Nütze. Leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Zu etwas ist es Nütze, aber zu wenig. Wenn ihr euch in Gottseligkeit übt, ist es zu viel Nütze. Nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der künftigen. Ihr Lieben, ihr merkt schon, ich überspringe so ein bisschen meine letzte Seite und formuliere das ein bisschen selbst. Ihr Lieben, ihr fragt alles, kann das wirklich auch alles geschehen? Wird das umgesetzt? Und ich sage euch, ja. Warum weiß ich das? Weil es ein Versprechen unseres Herrn Jesus Christus ist. Er wird es tun. Er hat die Kraft dazu. Die Kraft hinter den Versprechen und Erwartungen ist der Herr. Schaut mal auf das Ende von Vers 21. Er wird das tun anhand der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann und wird. Er wird dieselbe Kraft nutzen, durch die er das ganze Universum sich unterwerfen kann. Und wenn er das ganze Universum seiner souveränen Kontrolle unterwerfen kann, dann kann er mit Sicherheit unseren Leib wieder auferwecken und umgestalten. Darum geht es. Das Wort unterwerfen bedeutet eine Anordnung von Dingen nach der Reihenfolge ihres Ranges oder autoritär verwalten. Er hat die Kraft, das Universum zu gliedern. Er hat die Kraft, alles in Reihe und Glied anzuordnen. Er hat die Kraft, es autoritär zu verwalten. Und, ihr Lieben, er hat die Kraft und Macht, die Welt zu schaffen. Und er hat sie geschaffen. Und auch eine neue Welt. Die Welt durch seine Vorsehung wird er kontrollieren. Auf wunderbare Weise. Und wenn ihr irgendeine Frage dazu habt, denkt nur einmal daran, was er für sich selbst getan hat. Er ist diese Kraft, mit der er sich das Universum, und es ist diese Kraft, die dafür sorgt, dass wir umgestaltet werden. Denn es ist die Kraft, mit der er sich das ganze Universum unterwirft. Ihr könnt das zu Hause euch mal durchlesen in 1. Korinther 15, 24 bis 27. Achtet darauf, wie Christus das ganze Universum an sich nimmt und alle seine Feinde unter seine Füße legt. Ihr Lieben, ich habe keine Zweifel daran. Denn er hat die Macht, uns den Preis zu geben, uns an das Ziel zu bringen, uns wie Christus zu machen. Und das macht hier in dem Text der Herr Jesus Christus selbst. Ganz interessant. Das ist sein Versprechen. Das tun wir jetzt im Moment nicht. Wir arbeiten nicht an unseren Körpern. Das dient nicht der Umgestaltung. Wir arbeiten jetzt für unseren inneren Menschen. Wir trachten danach, was Christus sagt. Und die Heiligung, der wir nachjagen, ist für den inneren Menschen. Aber dann wird auch der äußere Mensch verändert werden. Und in der Hoffnung, die wir in der Wiederkunft Christi haben, liegt also die Motivation. Aufgrund der Freude darüber, dass wir ihn sehen, aufgrund der Rechenschaft, die wir ihm ablegen werden und auch in der Gewissheit der Erfüllung seiner großen Versprechen. Er hat die Kraft, das zu tun. Wärst du durch diese Dinge motiviert, dann bist du ein richtig ausgerichteter Himmelsbürger. Und ich hoffe, ihr seid nicht so abgelenkt, dass ihr das verpasst. Nun, wie zeigt sich die rechte Gesinnung im Leben? Welche praktischen Auswirkungen hat das? Ich musste an ein Ereignis auf dem Flughafen in Los Angeles denken. Als unser Flieger, und einige von euch kennen schon diese Geschichte, als ich dort im Flieger saß und zwei dunkelhäutige Männer verließen das Flugzeug und kamen nicht wieder. Und auf einmal hörten wir, ja, wir müssen leider das Flugzeug in die Mitte des Flughafens ziehen. Und ich weiß noch, zwei Frauen neben mir sagten, was machen die denn jetzt mit uns und so. Ich sage, naja, wenn eine Bombe drin ist, dann wollen sie nicht, dass die Bombe hier explodiert. Und sie guckten mich so an, ganz entsetzt. Und ich sage, oh, ja. Und wir wurden tatsächlich dann in die Mitte des Rollfeldes gezogen und dann für 5 Stunden wurden die Koffer alle nochmal auseinander. Jeder musste seine Koffer öffnen. Und ich dachte einfach so, wie wunderbar es ist zu wissen, egal was passiert, egal ob ein Flugzeug explodiert oder abstürzt, egal was mit dir in deinem Leben passiert, mein Bürgerrecht ist im Himmel. Und das nimmt mir keiner. Niemand. Das sind die praktischen Auswirkungen. Wenn du absolut ruhig sein kannst, wenn neben dir Leute die absolute Panik haben und du sagen kannst, okay, ist alles in Ordnung. Es passiert das, was Gott geplant hat. Und ihr Lieben, wir brauchen nicht an Bomben denken oder an so dramatische Ereignisse. Ob du richtig ausgerichtet bist, zeigt sie, wie du in der Gemeinde teilhast. Ob du ein Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes bist. Daran zeigt sich, ob du richtig ausgerichtet bist. Ob du das verstehst, was Gott sagt. Und wisst ihr, wenn wir richtig ausgerichtet sind, sind wir glückliche Menschen. Und Gott dankbar dafür, dass er dieses Denken in unser Leben hineingelegt hat. Und selbst wenn das immer wieder eine neue Ausrichtung bedeutet, dann auch wir verlaufen uns manchmal. So wird er uns doch diese Gesinnung schenken. Diese himmlische Gesinnung, zu wissen, wir sind Bürger des Himmels. Ich hoffe, wir können alle mit dieser Motivation leben. Lasst uns dem Herrn dafür danken und beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Vorrecht, dass du uns jetzt schon gezeigt hast, wohin wir kommen werden, weil wir dir glauben. Wir glauben dem, was du gesagt hast. O Herr, stärke du unseren Glauben. Hilf, dass wir nicht geprägt werden von einer gottlosen Welt, die nur diese irdische Gesinnung besitzen kann, weil sie gefangen sind in einem Käfig des Naturalismus. Wir dürfen glauben, weil du uns geliebt hast. Du hast uns zuerst geliebt und du hast uns aufgezeigt, dass dein Wort die Wahrheit ist. Alles von dem, was du gesagt hast, wird eintreffen. Herr, du wirst unseren Leib der Niedrigkeit, der Schwachheit, du wirst ihn umgestalten, sodass er deinem Leib, Herr Jesus Christus, gleichförmig wird. Und wir freuen uns so sehr, dass du kommen wirst. Herr, ob wir das erleben werden als solche, die unter der Erde sein werden oder als solche, die noch leben. Wir wollen bereit sein. Hilf du uns, die rechte Gesinnung in unserem Leben zu haben. Hilf du uns, danach zu streben, dir ähnlich zu sein. Danach zu jagen, nach diesem Kampfpreis, nach diesem Lohn, nach diesem Ziel. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.